Wie entwickeln sich die besten Retail-Standorte in Deutschland?
Welche Marken expandieren und welche Investoren kaufen gerade?
Willkommen bei Standort Innenstadt, dem Podcast von Lührmann. Ich bin Markus, Geschäftsführer bei Lührmann und mein Schwerpunkt liegt auf Vermietungen in 1A-Lagen.
Und ich bin Hendrik, geschäftsführender Gesellschafter mit Fokus auf Investment und Verkauf. Wir sprechen über die spannendsten Entwicklungen in den Top-Lagen Deutschlands.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Standort Innenstadt, dem Lührmann-Podcast. Heute werfen wir einen etwas anderen Blick auf unsere Innenstädte. Denn während wir häufig über Frequenzen, Mieten oder Handelslagen sprechen, geht es heute um die Frage, wie Marken ihre Flächen eigentlich gestalten und warum manche Stores Kunden begeistern, während andere kaum Aufmerksamkeit erzeugen. Dafür haben wir heute einen Gast eingeladen, der seit vielen, vielen Jahren an der Schnittstelle von Architektur, Markeninszenierung und Retail tätig ist. Zu Gast ist heute David Schwitzke, Geschäftsführer bei Schwitzke & Partner. Herzlich willkommen, David, bei Standort Innenstadt. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Schön bei euch. Ja, David, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und bevor wir gleich über Handel, Marken und Innenstädte sprechen, vielleicht stellst du dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei Schwitzke & Partner?
Ja, schönen guten Tag auch an die Zuhörer. Verzeiht meine Stimme, ich musste gestern viel sprechen, bin ein Mühheiser. Ich bin von Haus aus Architekt. Mein Werdegang ging so ein bisschen über London. Dort habe ich angefangen, habe auch für Foster & Partner gearbeitet. Danach ein, zwei Projekte in Tokio und in New York gehabt und durfte dann in Düsseldorf weitermachen. Das kam dann irgendwo an den Punkt, wo mein Vater und mein Onkel, die unser Unternehmen gegründet hatten, gesagt hatten, wenn da noch so eine gewisse Parallelität sein soll zwischen den Generationen, dann wird es jetzt Zeit, dass du so langsam mal wieder zu uns ins Unternehmen kommst, beziehungsweise da überhaupt mal anfängst. Und das habe ich jetzt auch vor 2,5 Jahren dann gemacht. Insofern bin traditioneller Hochbauarchitekt und beschäftige mich natürlich viel mit Design auch.
Das heißt, ihr seid dann insgesamt die 3 Schwitzkes, die das Unternehmen führen?
Nee, wir sind die 4. Mein Onkel, der Karl, der hat ebenfalls einen Sohn, der hat Kommunikationsdesign studiert. Wir haben ja auch mit Schwitzke ID noch eine Kommunikationsdesign-Firma. Wir arbeiten ja aktuell viel auch im Bereich nicht nur für Modemarken, sondern auch Immobilienbranding. Das ganze Thema wird ja auch weiterhin immer wichtiger. Insofern, genau, er macht so ein bisschen den Part und die Innenarchitektur und ich mache so ein kleines bisschen das Thema Innenstadtentwicklung, Immobilien, alles in die Richtung.
Ihr seid ja mit dem Thema auch irgendwie international schon lange unterwegs und wenn ich jetzt an Schwitzke denke und ist uns natürlich schon seit Jahren ein großer Begriff, habe ich mal schnell an so Ladenbau und Store-Design gedacht. Ihr macht aber viel auch Markenstrategie, Branding. Wie hat sich das Ganze so entwickelt? Ihr seid quasi als klassischer Store-Bauer gestartet oder wie ging die Reise da los?
Ja, mein Vater und Onkel, die haben beide für Esprit gearbeitet, haben da beide das Thema Architektur verantwortet. Und da hat sich dann erst der eine, der Karl, selbstständig gemacht und der andere ist dann kurze Zeit danach nachgezogen. Wir haben dann beide in der Tat mit ersten Kunden wie Esprit oder Adidas dann quasi, damals gab es das so noch nicht, quasi Rollout für den Retail-Bereich gemacht. Eben weil damals war ja der Umsatztreiber der Laden. Ne? Onlinehandel gab es nicht und wenn man verkaufen wollte, dann halt, das ging halt nur über Läden. Ne? Das war 89. Und dann hat sich das Ganze aber bis zum heutigen Tag immer mehr so entwickelt, dass wir gerade, ich sag mal, 50% Innenarchitektur machen, 50% traditionelle Architektur und von der Innenarchitektur wiederum halt ein großer Teil Retail, aber auch Gastronomie sehr, sehr viel, Büroflächen und alles andere. Insofern, wir haben uns da sehr opportun dem Markt angepasst.
Und ihr sitzt mit eurem Headquarter hier in Düsseldorf, richtig? Und wo bist du denn sonst noch so in der Welt unterwegs und was wäre nach Düsseldorf deine zweite Wahlheimat?
Also wenn ich aktuell von meiner Aufenthaltszeit schaue, wäre wahrscheinlich mein zweiter Wohnsitz Riad in Saudi-Arabien. Aber wir haben in der Tat Büros in den meisten großen Städten in Deutschland, Hamburg, Berlin, München. Wir haben auch ein Büro in Paris. Mhm. Wir sind auch in Istanbul ansässig und in Krakau. Der Markt in Polen hat sich total toll entwickelt. Da ist ja auch das, ich sag mal, Durchschnittseinkommen so gestiegen, dass jetzt schon so langsam Richtung deutsche Verhältnisse geht. Also eine tolle Marktentwicklung auch und eine tolle Kaufkraft. Insofern, der Markt ist echt super.
Sehr centerlastig, ne? Polen fährst du sehr viel ins Center.
Genau. Aber auch die, wenn man jetzt mal durch Krakau zum Beispiel oder Warschau spazieren geht, unglaublich viele Restaurants. Die Leute wollen auch konsumieren, die haben da auch Spaß dran. Alles sehr hochwertig. Also das ist wirklich toll zu sehen. Ja, und in Dubai seit 2004, in Saudi-Arabien seit 2008. Wir haben dort ebenfalls Büros und muss sagen, ich schätze die Zusammenarbeit mit unseren Kunden da sehr und ist auch jetzt ein wirklich großer Teil von unserem Markt. Ja.
Wenn wir heute ja im Wesentlichen auch über Handel sprechen wollen und über Stores, was ist so das Erfolgsrezept eines wirklich guten Ladenbaus, eines guten Store-Designs?
Ja, ich glaube, das hat sich über die Zeit stark verändert. Und damals, wo der Laden der, ich sag mal, Umsatztreiber war, benutzen Marken das jetzt sehr unterschiedlich. Ich kann mal das Beispiel Manufaktum geben, für die wir deren Standorte jetzt letztens erst in Graz und in Wien realisieren. Das ist ja wirklich so, wir schauen uns mit denen an, wo sind die meisten Kunden im Onlinehandel. Und dann sagt man als Beispiel, so ein großer Kundenstamm ist in Hamburg. Und dann sagt man, gut, dann machen wir jetzt gezielt dort einen Laden, weil wir damit A, eine höhere Markenbindung hinbekommen und B, die Retouren nach unten fahren. Weil wenn sie das die Kaffeemaschine probiert haben oder den Teller schon mal in der Hand hatten oder das Kleidungsstück anhatten und sie bestellen das dann online, dann wird es auch nicht zurückgeschickt. Oder sie kennen auch die Qualität schon. Insofern da und mit vielen anderen Marken benutzen wir es gar nicht so sehr, um den Umsatz zu treiben. Das natürlich auch, aber viel eher, dass man sagt, so wir gehen strategisch dahin, wo ich viele Online-Kunden habe und reduziere somit drastisch dann halt die Anzahl an Retouren, die ich habe.
Also hat sich die Aufgabe des Stores, was ist ja so ein bisschen angedeutet gerade, hat sich verändert in den letzten Jahren?
Genau, also das war jetzt mal ein praktisches Bild. Ein anderes gutes Beispiel ist vielleicht der Pop-Up-Store, den wir mit Oase gemacht haben in Köln. Ne, was wir auch viele junge Marken machen, Another Cotton ist ja ein Beispiel oder Captain & Son, da ist es halt so, dass es absolut zur Markenidentität dazugehört und maßgeblich wichtig ist. Ne.
Wie stelle ich mir diesen Prozess vor? Jetzt kommt eine coole neue Marke, kommt zu dir und sagt, David, wir haben ein cooles Produkt, wir funktionieren online schon, wir brauchen jetzt mal so einen ersten Store.
Ja.
Wie läuft dann der Prozess? Womit fangt ihr an und wie ist diese Entscheidungsfindung dann?
Ja, ich glaube, solche Kunden begleiten wir ja beide oder alle drei.
Ja, das stimmt.
Hatte euch ja letztens noch jemand vorgestellt, der das machen möchte, wo es eine junge Modemarke ist, die online schon relativ erfolgreich ist und dann sagt, wann wage ich jetzt den Schritt ins physische Dasein? Und der Prozess ist wirklich so, dass man meistens mal mit einem Pop-up anfängt. Unter dem Hintergrund, dass man einfach mal den Markt testen kann. Das kostet auch weniger, das Risiko ist kleiner. Und wenn man dann sagt, so, man hat das jetzt mal ein halbes Jahr lang gemacht, das Erfolgserlebnis war da oder man weiß, was man jetzt besser machen kann, dann wagt man sich in den ersten Laden. Und da gibt es ja viele Erfolgsgeschichten, wie jetzt LFDY zum Beispiel oder andere, die das dann wirklich europaweit total toll hinbekommen haben.
Und ihr beratet dann auch wirklich, ich sag mal, jetzt kommt so ein Markeninhaber und sagt, ich will einen Laden machen, ich hab vielleicht schon eine konkrete Vorstellung, vielleicht habe ich sie aber auch nicht.
Ja.
Das heißt, ihr besprecht da auch jedes Material, jede Farbe.
Alles.
Im Detail, wirklich von A bis Z.
Ja. Die Marke räumlich spürbar zu machen, ist wirklich das, was unglaublich wichtig ist. Also da darf man dann auch keine Kompromisse machen. In so einem Fall, weil anders als bei einem Rollout mit 200 Läden ist es ja so, der Kunde hat das erste Markenerlebnis. Das erste Mal versteht der, was bedeutet diese Marke im Raum, wie fühlt sich das an, wie riecht das, wie sieht das aus, wie ist das Licht, wie ist die Stimmung, da muss halt dann alles stimmen.
Aber was ist jetzt genau da, ich sag mal so diese Key Points, die ihr euch anschaut, versucht ihr den Kunden möglichst lange im Laden zu behalten durch euren Ladenbau und Store Design, die Ware gut zu transportieren, ist es dann doch das Aufenthaltsgefühl, was du gerade schon gesagt hast, was sind so die Punkte, die ihr versucht zu beeinflussen oder wie beeinflusst ihr den Kunden?
Man muss sagen, das ist bei jeder Marke sehr unterschiedlich. Es gibt Marken, die sagen, ich möchte, dass der Kunde möglichst lange bleibt. Wir machen auch entsprechende Sitzsituationen, die zum Entspannen, zum Verweilen. Es gibt eine Kaffeemaschine und wir wollen einfach, dass der Kunde die Marke räumlich erlebt. Ne, möglichst lange bei uns ist, all diese Themen. Manchen, siehe Another Cotton, machen noch einen Running Club. Und auch wenn der Laden zu hat am Sonntag, sollen die vorbeikommen, die Leute, und sich den Laden anschauen. Und da wird zwar nichts verkauft, aber es ist zur Kundenbindung da. Und andere machen das sehr strategisch. Die sagen halt so, wir optionieren jetzt unsere Produkte hier. Die am meisten gekauft werden, der Kunde möglichst schnell rein und wieder rausgeht, ist wirklich von Marke zu Marke unabhängig. Und ich sag mal, da lässt sich auch in jedem Preisgefüge alles realisieren. Und wir können tolle Läden realisieren im Bereich 1.100, 1.200 Euro den Quadratmeter und wir haben auch schon Läden für 10.000 Euro den Quadratmeter realisiert. Und man muss auch nicht immer sagen, dass das eine Raumgefühl besser ist als das andere. Das sind vielleicht Unterschiede in den Qualitäten, aber es muss ja der Marke gerecht werden. Und man kann einer Marke mit viel Budget und mit wenig Budget gerecht werden.
Jetzt bist du ja international wirklich viel unterwegs, hast wahrscheinlich schon viele tausend Stores gesehen. Wie rankst du denn so den deutschen Einzelhandel im gesamten Vergleich zu anderen Ländern, zu anderen Kontinenten? Ist hier noch viel Luft nach oben, was die Stores angeht? Oder sind wir international gut mit dabei? Wie siehst du das?
Ja. Also ich bin überhaupt kein Schwarzmaler, was den deutschen Markt angeht. Ich finde unseren Markt eigentlich sehr gut. Ich glaube, dass international in vielen Märkten ein anderes Verständnis da ist, wie konsumiert wird. Im Sinne von, Bei den Amerikanern ist es ähnlich, aber im Mittleren Osten auch. Man muss sich das vorstellen, man kommt in einen Laden, ich sag mal in Zara zum Beispiel, und dann betritt man den Laden, da kommt ein netter Herr oder eine Dame auf einen zu, fragt dann, wie es einem geht, ob man irgendwie Hilfe braucht, ob man einen Kaffee haben möchte und sagen dann, alles gut, ich bin da in der Ecke, ich bin jederzeit da, kommen Sie einfach auf mich zu, wenn Sie eine Frage haben. Und da kommt man als Kunde rein und denkt erstmal, wow, also toll, ne, da fühle ich mich ja aufgehoben und auch als Kunde gewertschätzt, sage ich mal so. Das ist was zum Beispiel, was Manufaktum auch super hinbekommt. Ne, die setzen bei den Kollegen, die in den Läden arbeiten, auch mehr auf Leute, die Kunsthistorie studiert haben oder irgendein Alleinstellungsmerkmal haben. Und das merkt man, wenn man in den Laden geht. Die haben was zu sagen, die erzählen dann auch was Tolles, die können zu den Produkten wirklich was sagen, die identifizieren sich damit. Also und dieses Verständnis von Wertschätzung des Kunden und tolles Einkaufserlebnis wird, glaube ich, in anderen Ländern oft anders zelebriert als bei uns. Und dann macht natürlich auch das Einkaufen gehen wieder Spaß. Ne?
Wie ist denn deine Erfahrung? Wie oft, oder was empfiehlst du, wie oft sollte eine Marke den Ladenbau erneuern? Da gibt es ja, man hört manchmal so Stories, glaube ich, aus der Mall of Dubai. Da gibt es, glaube ich, Verpflichtungen alle 3 Jahre oder sowas, müssen die Marken da investieren. In Deutschland, was sehen wir, alle 10 Jahre, manchmal alle 5.
Ja.
Wie nimmst du das wahr?
Total unterschiedlich. Wir arbeiten ja viel in Dubai, auch in der Dubai Mall. Auch da wir den Bloomingdale's haben wir da gemacht, für die arbeiten wir regelmäßig. Ich sag mal, wenn es ein wirklich tolles Konzept ist, dann kann da auch mal 5 Jahre nichts passieren. Wenn das Konzept halt, ich sag mal, wir arbeiten ja unterschiedlich. Manche Marken wollen ja sehr trendorientiert, sehr, sehr, sehr zeitgemäß sein und andere sagen möglichst zeitlos, je nachdem, wie das Konzept ist. Ne? Aber ich sag mal, alle 3 bis 5 Jahre ist natürlich schon auch sinnvoll, dass man mal schaut, ob das Konzept noch up to date ist mit dem, was man da macht und was die Zeit so mit sich bringt. Ne? Klar.
Wenn ihr jetzt beispielsweise in Dubai gerade einen neuen Laden plant, habt ihr dort irgendwie auch eigene Handwerker oder Teams, die euch irgendwie weltweit begleiten? Oder habt ihr dann pro Land feste Kooperationspartner? Wie funktioniert das bei euch?
Ja, also wir haben lokale Mitarbeiter, die uns natürlich dann entsprechend dort begleiten, wenn es auf die Baustelle geht. Wir begleiten Kunden oft mal von Deutschland oder Frankreich nach Dubai. Wenn es ein lokaler Kunde ist, dann wird der auch komplett lokal quasi geführt und bedient. Ansonsten gibt es wirklich auch ein paar deutsche Firmen oder italienische Firmen, die uns begleiten. Zum Beispiel, ich sag mal, einen guten Terrazzo-Boden gießen und polieren.
Ja, ja.
Der keine Risse bekommt, ist wirklich schwierig. Ne? Da fliegen wir dann oftmals Handwerker ein, weil die Lokalen es vielleicht dann doch nicht so können wie dann ein Hersteller hier. Ne? Aber da gibt es auch tolle Handwerker. Also da arbeiten wir auch viel mit Lokalen zusammen, auch lokalen Generalunternehmern.
Und jetzt so diese Internationalisierung, die du gerade beschrieben hast, wie ist das entstanden? Also jetzt so, ich sag mal, vom Unternehmen aus Düsseldorf kommend, dann auf einmal in der ganzen Welt unterwegs zu sein, wie hat sich das überhaupt ergeben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückblickt, ich kenne das nur, als ich kleiner war und mein Vater so ein bisschen erzählt hat, was er da so macht. Da war ich in der 3., 4., 5. Klasse. Ne? Und dann hört man, dass man dann halt nach Polen fliegt und was macht oder nach Dubai fliegt und kann man sich als Kind wenig vorstellen. Und wenn ich das rückblickend so ein bisschen beobachte, dann glaube ich, dass wir einfach mit den Kunden gegangen sind.
Mhm.
So, und da oftmals sehr opportun rangegangen sind. Im Sinne von, dann gibt es einen deutschen Kunden oder einen spanischen Kunden, der sagt, boah, der indische Markt ist so toll, ich möchte gern an 3 Locations in Indien gehen. Sondern gibt es ja viele, die sagen, ja, finde ich gut, Dankeschön, auf Wiedersehen, sag mal wieder Bescheid, wenn du was in Deutschland machst. Mhm. Ne? Oder andere, die sagen, ja, kein Problem, haben wir nie gemacht, kriegen wir irgendwie hin.
Ja, ja.
Wir zählen meistens zu denen, die sagen, ja, kriegen wir irgendwie hin.
Wie verteilt sich euer Geschäft dann heute? Also wie viel Prozent ist Deutschland, wie viel Prozent ist Ausland?
Boah, gute Frage. Der Gesamtumsatz der Gruppe machen wir wahrscheinlich die Hälfte im Ausland.
Mhm.
Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht sind es auch 40%, aber so 40-50% im Ausland, 50% in Deutschland. Ja.
Wenn du dir heute auch so die Entwicklung anschaust der Stores, gibt es da ganz starke Trends, die man vielleicht als Kunde gar nicht so mit dem bloßen Auge, hätte ich fast gesagt, sieht? Also irgendwelche Themen, die gerade stark voranschreiten im Ladenbau? Oder anders gefragt,
ja. Wie
sieht halt vielleicht der Labor in 5 Jahren aus?
Ja, also wir dürfen gerade eine total tolle Fläche in einem Department Store in Wien neu designen.
Mhm.
Und da, ich sag mal, arbeiten wir schon fast avantgardistisch im Sinne von, es gibt großflächige, unifarbige Flächen. Es gibt nicht einzige Strahler, sondern wirklich eine durchgehende Beleuchtung. Vielleicht ähnlich, wie man das von Acne Studios oder einem Design in die Richtung kennt, weil es eben auch viel Raum für Events und Happenings lässt.
Mhm.
Dann gibt es dann eine Kooperation mit Adidas und eine mit, keine Ahnung wem, und nochmal mit Nike und mit ASICS. Und das muss ja irgendwie räumlich funktionieren. Ne? Und dann machen wir halt ein Design, was eben diese Schnelllebigkeit, wenn der neue Hooker-Sneaker gerade auf dem Markt ist, dass der dann da auch positioniert werden kann, zum Beispiel. Ne? Insofern, ja.
Schaut ihr euch denn oder schaut ihr auch sehr auf das junge Zielpublikum, weil es am Ende ja auch der Kunde der Zukunft ist?
Ja, klar. Wir haben ja auch den Vorteil, wir haben ja erfahrene Kollegen im Büro, die wir sehr, sehr schätzen und wofür wir dankbar sind, dass sie uns schon lange begleiten. Und dazu schauen wir natürlich auch, dass wir im Büro auch viele junge Mitarbeiter haben, viele Kollegen haben, die auch aus anderen Märkten kommen. Ich glaube, wir haben im Büro jetzt 18 oder 19 verschiedene Nationalitäten.
Mhm.
Und das hilft natürlich auch ungemein. Mir hat dann letztens eine Kollegin viel von koreanischen Skincare-Trends erzählt, von denen ich gar nicht so sehr wusste, aber das war total ihr Ding und das haben wir jetzt total toll in ein Beauty- und Skincare-Produkt einfließen lassen können. Also super.
Wo holst du dir sonst so deine Inspiration? Wenn du jetzt mal über einen Laden nachdenkst oder eine Brand kennenlernst, wo holst du dir dann den Input von außen?
Beim Reisen.
Beim Reisen,
ja.
Okay.
Also ich finde, Reisen hat viel mit Bildung zu tun. Also man muss nicht gebildet sein, um zu reisen, sondern andersrum, Reisen bildet, weil ich sag mal, man findet in der Türkei oder in Sri Lanka irgendwo eine tolle Tonmanufaktur und die machen total tolle Waschbecken oder Fliesen oder keine Ahnung, Möbel, ne? Und dann, ich quatsche ja auch mit jedem, dann spricht man die einfach mal an und ja, der ist auch mal in Deutschland und der kommt vorbei und dann macht man mal was mit deren Produkten.
Mhm.
Oder man läuft auch in kleine Läden irgendwo, die gar keine Ketten sind und ich war letztens in Porto.
Mhm.
Und da gibt es ein total tolles Café. Die sind komplett mit warmen, hinterleuchteten Kissen staffiert, der ganze Raum. Hat A, eine tolle Akustik. B, man guckt da so rein und das sieht einfach mega gemütlich aus.
Mhm.
Und das ist alles sehr clean in weiß, aber trotzdem unglaublich gemütlich. Habe ich so noch nie gesehen vorher. Und sowas inspiriert halt, glaube ich, besonders auf Reisen, wenn man Dinge erlebt und sieht, die man so auf dem Weg zur Arbeit und beim Einkaufen auf dem Weg nach Hause halt so nicht sehen kann, ne?
Nenn uns doch mal zwei Stores, die dich zuletzt mal umgehauen haben. Also sag mal einmal national, wo du sagst, boah, der Store in Deutschland ist mir total hängen geblieben. Der hat mich total beeindruckt. Der ist mal unabhängig davon, ob ihr ihn selber gemacht habt oder nicht. Und das noch einmal international.
International fand ich in letzter Zeit den Amelion d'Or in London und auch den Stone Island in London, beide total toll. Also der Stone Island macht gerade viel richtig, muss man sagen, im Design. Ich weiß, ich beantworte jetzt die Frage ein bisschen großzügig. Und auch Wea, die Schuhmarke, die machen gehen so ein bisschen in eine Richtung wie Aesop, wo sie, ich sag mal, ein riesen Raummöbel haben, mit dem man dann Produkt platziert und Räume gestaltet, anstelle so ganz klassisch Regale an die Wand zu schrauben. Und das ist schon mega, mega spannend. Ne? Gibt es auch ganz viele tolle deutsche Marken, die es richtig machen. Und ich glaube, besonders stolz sind wir natürlich auch auf die LFDY-Läden, die wir designt haben. Also
die sind stark.
Ja, ja, ist auch kein Laden wie der andere sozusagen.
Die auch die Ehrenstraße dann gemacht, nach dem Umbau jetzt nochmal, der wird da umgebaut.
Muss ich zugeben, da würde ich jetzt vielleicht falsch beantworten, ich weiß es nicht.
Okay.
Müsste ich nochmal nachhaken. Aber auch Captain & Son, das Konzept war richtig toll, das zu entwickeln. Ja, es gibt viele. Mit Veleda haben wir ja das Spa hier in Düsseldorf in
erster
Zeit gemacht. Und mit Cardi zum Beispiel den Messestand. Wenn man sich also jüngere Projekte anschaut, muss man sagen, die setzen wirklich die Messlatte sehr hoch, was den Anspruch an Design angeht. Die sind auch mutig. Also ein Cardi ist dann so ein tolles Burgunderrot, das hat dann richtig knackige Farben und dann ist da auch mal ein gebürstetes Gold dabei und ne, also das, wenn man dann auf so einer Beauty-Messe ist und man schaut sich das an, das poppt schon ganz schön raus.
Jetzt haben wir viel über Marken gesprochen und wirklich sehr individuelle Stores. Wie siehst du denn so dieses ganze Multi-Brand-Konzept, was wir in Deutschland ja auch haben? Ne?
Ja.
Wir haben die großen P&Cs, wir haben die großen Modehäuser insgesamt in Deutschland, in Engelhorn, in Mannheim, wir haben Galeria Kaufhof. Seid ihr da auch unterwegs, beziehungsweise wie würdest du diese Konzepte im Vergleich zu den Monolabel-Stores sehen, weil sich dort ja die Marke nicht ganz so in Szene setzen kann?
Nee, ich glaube, dass diese Flächen sehr, sehr wichtig sind, weil solche, ich sage jetzt auch mal übergreifend, Department-Stores haben natürlich den riesen Vorteil, dass für den Kunden, dass man das Hemd, die Hose, die Schuhe und die Uhr vielleicht alle an einem Ort, hat ja einen großen praktischen Wert auch. Das machen wir auch deutschlandweit und international ja auch. Ich glaube, was da immer so ein bisschen die herausfordernde Frage ist, eben was du gesagt hattest, da sind dann vielleicht mal 50 Marken auf der Fläche. So, und was bedeutet das dann für die Identität des Stores, also des Department Stores?
Ja.
Und wie macht man das, dass bei 50 Marken da dann kein Gewusel entsteht, sondern jede Marke trotzdem eine Identität hat? Und dafür muss man wirklich den architektonischen Raum auch schaffen. Was kann die Marke bespielen? Was darf die bespielen? Bis zu welchem Rahmen? Stütze, Rückwand und so weiter. Also das ist schon eine spannende Aufgabe. Aber ich glaube, dass die Läden auch weiterhin erfolgreich sein können und werden und auch ihre Daseinsberechtigung haben. Das kommt halt auch viel darauf an, wie sie betrieben werden.
Wir haben ja jetzt hier in Düsseldorf natürlich auch eine sehr prominente Luxuslage mit der Königsallee. Ich glaube, im Luxussegment seid ihr auch unterwegs. Wie unterscheidet sich dieser Bereich dann doch von den eher konsumierenden Kunden?
Ja, vielleicht nehme ich doch mal unser aktuelles Blooming-Dales-Design als Vergleich. Da ist doch, wie soll ich sagen, der Wunsch, ein sehr hochwertiges Shopping-Erlebnis zu bieten. Gleichzeitig ist man ja inzwischen so weit, dass man hochwertig auch nicht immer hochpoliertes Gold sein muss.
Mhm.
Da ist es eher so, dass man luxuriös umgeht mit Raum, mit Material, mit Sitzflächen, Platz lassen. Das geht dann doch stark auch in die Richtung. Wir arbeiten auch für einige größere amerikanische Tech-Konzerne, realisieren auch deren Läden international.
Mhm.
Und die sind natürlich auch extrem kompromisslos unterwegs.
Ja, das kennt man ja von Apple auch, ne? Die sind damit ja gestartet.
Ja, Apple zum Beispiel, nicht, dass wir unbedingt jetzt für die arbeiten würden oder das sagen wollen würden, aber zum Beispiel, da darf dann halt keine Fuge am falschen Ort sein.
Ja.
Da ist kein Gold zu finden, da ist kein gebürstetes Chrom zu finden, da ist das nicht, aber räumlich und was eine Investition auf den Quadratmeter angeht, kompromisslos und unglaublich hochwertig.
Ja, ich glaube, Markus, du kennst es auch aus der Expansion, als wir damals von Apple in Deutschland verfolgt haben. Es kam mir wirklich ausschließlich Ladenlokale in Frage, die komplett symmetrisch waren, Deckenhöhen und so, ne? Also sobald da mal irgendwie im Grundriss eine kleine Ecke zu viel drin war, kam der Laden nicht mehr in Frage.
Ja, man erinnert sich allein an die Baustelle in Köln, wo die gefühlte 3 Jahre umgebaut haben.
Ja.
Beste Lage, bestes Haus, tolle Immobilie. Aber man schon wusste, ein anderer Händler hätte das vielleicht jetzt im halben Jahr umgebaut oder in einem Jahr.
Ja.
Auf der anderen Seite das Ergebnis sieht man dann auch, warum es dann so stark ist, weil man eben keine Kompromisse eingeht. Und das merken wir ja generell heute in der Standortanmietung sehr, sehr häufig, dass man halt nicht mehr so kompromissbereit ist wie früher als Marke, weil es eben zum einen auch ein größeres Angebot gibt, aber weil die Marken schon sagen, hey, das ist jetzt vielleicht, mache ich jetzt nicht mehr 40, 50, 60 Stores, sondern vielleicht 7. Und da muss dann für mich auch alles passen. Location, Front, Deckenhöhe, Interior Design, Frequenz vor der Tür, Nachbar links, Nachbar rechts. Ich glaube, das hat sich schon extrem verändert.
Das und ich glaube auch, dass sich die Definition von Luxus sehr verändert hat. Im Sinne von, damals war es die teure Uhr am Handgelenk, jetzt zeigt das Handy auch die Uhrzeit. Ne? Jetzt kann man das vielleicht auch anders definieren und genauso ist es in der Architektur und der Retail-Welt ja auch. Ne, dass wir sagen, damals war es der hochwertige Marmor am Boden oder an der Wand, das muss jetzt gar nicht mehr so sein. Ne? Ein Laden kann auch extrem hochwertig wirken mit einer verputzten Wand, ne? Aber mit einer sehr edlen Beleuchtung oder mit einem aufwendigen Design und einer Verwendung von indirektem Licht.
Jetzt nochmal zu dem Prozess, wenn eine Marke zu euch kommt.
Ja.
Also bei uns ist es so, ungefähr mal gesprochen, eine Marke kommt zu uns, will einen Laden machen, fängt einen Laden an zu prüfen. Bis hin zur Eröffnung dauert das bei uns manchmal 18, 24 Monate.
Ja.
Also wie ist das denn bei euch, wenn jetzt eine Marke heute zu dir kommt und sagt, ich will einen Laden öffnen? Klar, ist bei euch auch das Nadelöhr, die Marke muss auch den passenden Laden erstmal finden.
Ja.
Frage 1, wie sehr bist du da involviert? Und Frage 2, wie lange dauert dieser Prozess?
Ja, ich sag mal, bei dem anfänglichen Prozess haben wir das Glück, ja auch mit euch viel zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich glaube, dass ihr da die Marken auch top beratet und die da bestmöglichst unterstützt auch. Und dann sind wir da oftmals auch früh mit an Bord, weil wir den Marken natürlich auch sagen, vielleicht nimmst du lieber den Laden, weil bei dem Laden gibt es die und die und die Gegebenheit. Was bedeutet, dass da nochmal Kosten hinzukommen beim Fußbodenaufbau, bei der TGA, bei ne, was auch immer, also bei der Haustechnik. Wenn wir dürfen, sind wir da gerne früh dabei, weil wir den Marken dann oftmals auch einfach oder den Kunden da oftmals auch einfach Geld sparen können. Ja, wir begleiten dann sehr früh. Oftmals, das ist ein Gespräch, was wir intern auch viel führen in den anfänglichen Prozessen. Der Kunde arbeitet ja mit uns, ich sag mal, weil der auch am Anfang insbesondere eine Beratungsleistung haben möchte. Im Sinne von, wenn wir nur das machen würden, was der haben will, dafür braucht er uns ja nicht.
Ja,
das weiß der ja schon. So, insofern dem Kunden zuzuhören, ist natürlich extrem wichtig, aber gleichzeitig auch wichtig, mit einem eigenen Designanspruch, mit der eigenen Architekturhaltung daran zu gehen und zu sagen, ja, das ist jetzt deine Marke und das ist dein Design, das finden wir auch super. Aber wenn du hier erfolgreich sein möchtest, musst du in die Richtung, in die und hier und vielleicht da noch ein bisschen Anmerk drauf haben. Und das wird abgesteckt und dann gehen wir über einen anfänglichen Entwurf, über Visualisierung, bis hin zur Ausführung. Das führen wir schlüsselfertig aus als Generalunternehmer oder in Einzelvergabe. Manchmal macht es der Kunde auch selbst, so wie gewünscht.
Und wie nimmst du hier, ich sag mal nochmal, Vergleich Deutschland und international? Bei uns bemängeln die Bauunternehmer, die Marken ganz oft, dass Deutschland unglaublich langsam ist. Also Thema Bauantrag, Baugenehmigung etc. etc. Wie nimmst du das denn wahr mit anderen Ländern? Kannst du das so bestätigen? Sind andere Länder so viel schneller?
Ja.
Ja.
Hängt einfach damit zusammen, jetzt ist es so, um jetzt mal Saudi-Arabien als Beispiel zu nehmen, oder gibt es aber auch genug andere Länder, da kriegen wir eine Baugenehmigung innerhalb von einer Woche. So, aber da hängt aber dann auch der Architekt am Fliegenfänger, wenn es nicht stimmt. Also im Sinne von, das Amt geht einfach davon aus, ein Stück weit, sage ich mal so, dass man als Architekturbüro qualifiziert genug ist, um den Rettungsweg richtig zu planen. Wenn es dann schief geht,
ja,
klopfen die halt bei einem an der Tür und sagen, was habt ihr denn da gemacht?
Dann baut er nochmal um.
Im besten Fall.
Ja.
Und in Deutschland ist es halt, ich sag mal, andersrum. Da ist es halt eher so, dass wir unsere Planung erbringen und dann die nochmal jemand prüft.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass uns unterstellt wird, dass wir es nicht richtig gemacht haben, aber die wird dann halt noch einfach nochmal geprüft. Und das dauert halt je nach Rückstau der zu prüfenden Anträge halt entsprechend lange. Und das ist halt so ein bisschen das Nadelöhr. Ja.
David, jetzt dreht sich ja bei uns, bei Lümmern und unsere Kunden auch viele generell nicht nur um den einzelnen Store, sondern um die Innenstädte und Handelslagen insgesamt. Ich hatte ja auch gerade schon mal gefragt, so ein bisschen, wie verändert sich der Ladenbau gerade? Was glaubst du, wie verändern sich die Innenstädte auch, ne? Durch mal sich veränderndes Konsumentenverhalten, die jüngeren Kunden. Wie sieht so eine Innenstadt aus, beziehungsweise was muss eine Innenstadt haben, damit sie in mehreren Jahren auch noch wirklich attraktiv ist?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Wie sieht die Innenstadt aus und wie müsste sie aussehen, um langfristig zu funktionieren? Ich denke, dass Düsseldorf als Beispiel da vieles richtig macht.
Absolut, ja.
Im Köbogen, der Verlängerung von der Kö in den Park rein und in vielen anderen Maßnahmen. Der Rheinufertunnel alleine, sage ich mal so, ne? Die Verlegung der Straße. Da gibt es ja einen Haufen an Beispielen, was Düsseldorf da richtig macht. Aber der springende Punkt bei, glaube ich, all den Maßnahmen ist die Auflandsqualität. Die Innenstadt funktioniert nur und die Immobilien sind nur werthaltig, wenn die Leute, die die Stadt benutzen und die da wohnen und leben, das auch gerne tun, ne? Und da auch gerne hinziehen und dass das auch attraktiv ist. Dann sei es ein Park, eine Aufenthaltsqualität, sei es eine toll gepflasterte Straße, eine verkehrsberuhigte Straße. Ich bin passionierter Autofahrer, ich habe überhaupt nichts gegen Autos. Aber wenn ich halt mit meinen Neffen oder wem auch immer schlendere und spazieren gehe und mich irgendwo hinsetze, dann muss da halt nicht unbedingt ein Auto an mir vorbeibrettern.
Ja.
Und das kann schon helfen. Ne? Und da kann man viel machen und Richtung Aufenthaltsqualität kann man viele Teile der Stadt noch entwickeln. Ne? Auf jeden Fall.
Welche deutsche Stadt findest du da so am attraktivsten?
Ja, Düsseldorf.
Sehr gut, das wollen wir hören.
Nein, Düsseldorf macht da sehr, sehr viel richtig. Ich finde auch, dass sich Hamburg toll entwickelt. Ich war jetzt letztens aus privaten Gründen mehrfach in Essen. Ich muss sagen, dass ich da, als ich da die Rüro hochgelaufen bin, die hat sich auch toll entwickelt. Da war ich wirklich positiv überrascht, wo ich dann gesagt habe, hier würde ich auch gerne sonst nochmal hinkommen, einkaufen. Also die Straßen sind breit, man merkt gar nicht mehr so den Bordstein zur Straße hin, man kann da gut langlaufen. Es ist toll begrünt worden, also das fand ich, hat sich auch schön entwickelt. Das muss gar nicht immer eine Riesenstadt sein. Ne? Ja, aber da gibt's viele, glaube ich, gute Beispiele.
Aber was müsste aus deiner Sicht vielleicht auch von der Politik noch mehr unterstützt werden, ne? Damit die Innenstädte auch weiter diese Dynamik behalten? Wir sehen das, das Thema Onlinehandel hatten wir auch. Ne? Es verlagern sich natürlich auch immer noch Umsätze zum Onlinehandel hin.
Ja.
Was müssen wir insgesamt tun, damit diese Städte so attraktiv bleiben?
Ja.
Was kann vielleicht die Stadt tun, was kann der Immobilienbesitzer tun, was kann der Mieter tun?
Boah, vielerlei. Also einmal von der Stadt her, ich glaube, es ist wichtig, dass Städte ein übergreifendes städtebauliches Konzept haben für verschiedenste Stadtteile, auch mit Fokus auf Aufenthaltsqualität, Entwicklung der Innenstädte. Da kann man jetzt wirklich tief einsteigen, wo jetzt die Stellschräubchen sind, aber ich sag mal, wenn ich ein übergreifendes Konzept habe, dann kann ich von Baugenehmigung zu Baugenehmigung entscheiden, hilft das dem Ziel, hilft es diesem Ziel nicht, und dann kann ich das auch steuern. Insofern, ich glaube, das ist maßgeblich wichtig. Was kann man als Immobilienbesitzer machen? Ich sage mal, man hilft sich ja selbst mit einer attraktiven Immobilie. Das ist ganz oft so aktuell ein großer Teil unseres Geschäfts, dass wir Büroimmobilien aus den 80er, 70er Jahren, 60er Jahren manchmal neu positionieren. Und da ist dann immer die Frage, wie mache ich das attraktiv? Wie wird das gut fürs Stadtbild von der Fassade über sonst was? Und da sind wir dann wieder in euren Bereich. Da berät man dann die Kunden dahingehend, wie verkaufe ich ein Produkt? Ne? Wie vermiete ich keine Quadratmeter, sondern wie positioniere ich ein Produkt am Markt? Ist jetzt nicht so unser Bereich als Architekt, aber wir raten bei einer Immobilie dem Kunden dazu geraten, ja, stellt euch da mal 5 E-Autos hin, die kosten nicht die Welt, und das sind dann Poolfahrzeuge, die können eure Mieter kostenlos mitbenutzen. Das hat denen unglaublich geholfen, ja, der Vermarktung, ja, der Vermietung.
Cool.
Einfach weil die angefangen haben, wir haben da noch eine Marke drüber gehängt als Immobilie, einfach weil die angefangen haben, nicht drüber nachzudenken, was muss ich mit dem Quadratmeterpreis machen, sondern weil sie gesagt haben, was für ein Produkt möchte mein Kunde haben. Da kam dann auch noch eine neue Begrünung dazu und eine Fassade dazu. Und die Immobilie ist heute toll jetzt so um die 80% wieder vermietet. War auch eine Investition, muss man auch sagen. Aber hat unglaublich geholfen, hat dem Stadtbild auch sehr gut getan. Insofern, das eine muss nicht unbedingt schlecht fürs andere sein.
Ja, spannend. Eine Frage, die ich auch nochmal loswerden wollte unbedingt heute ist, wir sehen das zum Beispiel in der Automobilbranche. Ne? Wir haben jahrzehntelang eigentlich die gleichen Marken gesehen in Deutschland oder auf der Welt und jetzt haben wir innerhalb von wenigen Jahren ganz, ganz viele neue Marken bekommen. Wir sehen das im Moment auch im Fast-Fashion-Bereich. Diese Halbwertszeit scheint ja kürzer zu werden. Wir haben auch einige Marken gehen sehen in den letzten Jahren. Wie wird sich das weiterentwickeln? Ich habe immer das Gefühl, in immer kürzeren Abständen kommen neue Brands.
Ja.
Die auch dann durch Social Media relativ schnell weit oben sind.
Ich glaube, das wird sich auch weiterhin so entwickeln. Ich glaube auch, dass, ja, unterschiedlich. Ne? Es gibt zwei Entwicklungen aus meiner Sicht. Einmal der Grund, warum jemand wie Manufaktum erfolgreich ist, dass jemand sagt, es gibt sie noch, die guten Dinge.
Mhm.
Wo jemand sagt, so handgemacht und Tradition ist total wichtig und das konsumieren wir auch. Ich bin persönlich auch jemand, ich trage auch gern Sneaker, aber wenn ich Schuhe sonst kaufe, kaufe ich gern ein paar handgemachte Schuhe. Ich glaube, ich habe ein paar, das habe ich mit 16 gekauft, das trage ich immer noch. Ne? So,
wow.
da investiere ich dann auch gerne rein. Und dann gleichzeitig gibt es natürlich die immer schnelllebig werdenden Trends und Marken, die aufgreifen. Und dann wiederum gibt es viele Traditionsmarken, die vielleicht dann nicht mehr relevant bleiben. Sei es ein Esprit oder andere, die es heute nicht mehr gibt, die es einfach nicht geschafft haben, sich mal ganz abgesehen von Managemententscheidungen und finanziellen Situationen, die es einfach nicht geschafft haben, relevant zu bleiben am Markt, die sich damit nicht entwickelt haben oder andersrum wieder kein Traditionsprodukt hatten, was sie dann nachhaltig auch relevant.
Da ist ja auch erstaunlich, dass es ja oft auch Marken waren, die auch mal ganz, ganz oben waren, wo man sagen kann, das sind mal Champions League Level,
ja,
dann sind die wieder weg.
Ja.
Wie Henrik gerade schon gesagt hat, diese Dynamik ist halt sehr hoch, ne? Wie schnell durch Social Media. Ich sehe es im Gastrobereich ganz, ganz oft, ne? Cookie Couture und Cinemood und wie sie alle heißen, kommen auf einmal mit so einer wahnsinnigen Energie,
ja.
Erfolgsstory. Und da stelle ich mir mal die Frage, okay, wie nachhaltig ist das? Das ist halt schwer zu greifen heute, weil das Tempo am Anfang so hoch ist, das wird nicht so langsam nachhaltig aufgebaut, sondern die sind auf einmal da, gehen jetzt hier auch neben uns, habe ich erfahren, ist ja so ein neuer Bagelladen, der ist 24/7 ist der voll. Und hab doch mal einen Bagel gegessen, der war auch ganz lecker. Und da sagt der Kollege zu mir, das ist so ein Influencer-Laden. Der war rappelvoll, cooler Laden von innen. Wie so gute B-Lage in Düsseldorf. Trend ist an mir vorbeigegangen. Und da stelle ich mir die Frage, mal gucken, wie lange hält sich das? Und die expandieren ja alle auch sehr stark, ne?
Ja, ich glaube, dass was positiv ist an Social Media und der Online-Präsenz ist, man kann viel einfacher Gehör finden und der Austausch an Informationen ist viel schneller. Also der Trend in New York, der ist schwuppdiwupp der Trend in Düsseldorf. Und der in China ist ganz schnell irgendwo in Japan. Ne? Also dieser Austausch und der sogenannte Hype, der kommt viel schneller an, aber der geht auch viel schneller. Insofern, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit für Unternehmer, den Start zu schaffen, aber dann muss es auch weitergehen. Ne? Ich bin jetzt Architekt, wenn man das erste Projekt akquiriert, naja, danach muss das zweite und das dritte und das vierte kommen und da irgendwas zehnte, weil sonst ist die Firma zu. Ne? Das ist dann natürlich ähnlich. Dann sind es vielleicht in einem Jahr keine Bagels mehr, sondern Baguettes.
Wie seid ihr denn bei Social Media unterwegs? Spielt das für euch eine große Rolle?
Ich muss zugeben, unsere Kunden konsumieren weniger Social Media. Also im Sinne, wir sind auf LinkedIn und auf Instagram. Für uns ist es sehr relevant, insbesondere was neue Kollegen und Mitarbeiter angeht. Ne, das auf jeden Fall. Aber seltenst hat uns ein Immobilieninvestor oder eine Marke auf Social Media gefunden und hat gesagt, boah, wollt ihr nicht mal ein Store für uns machen?
Ich muss sagen, ich war heute nochmal auf eurer Homepage.
Ja.
Und dann gucke ich mir diese Referenzen an, also wenn das keine Emotionen transportieren, weiß ich nicht. Wenn ich so einen Moll-Store sehe oder LFDY und die sind ja auch geil fotografiert, ey, das macht was mit einem. Also ne, wie ihr das in Szene setzt und da denke ich mir, boah, das ist allein mit diesem Bildmaterial ist das für Social Media halt prädestiniert.
Wir sollten es wahrscheinlich viel mehr benutzen. Absolut richtig. Ist völlig richtig. Und da sind wir auch wahrscheinlich weit weg von wo wir sein könnten. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass wir zum Beispiel wahrscheinlich 50% unserer Kunden dadurch erreichen, dass wir die persönlich ansprechen. Und sei es mal, dass man mal einen Kunden besucht und sagt, boah, das sieht so toll aus, was ihr da macht, finden wir richtig, richtig gut. Wir hätten da vielleicht noch zwei Ansätze, aber ist schon richtig toll. Aber meldet euch doch mal. Oder einfach, dass man den Artef von Oase hatte ich kennengelernt. Da war ich bei der Einreise in die Türkei nach Istanbul, wo wir da ein Projekt hatten. Und dann stand dieser sportliche, gut gebaute Mann hinter mir mit drei Kameras und fünf Leuten noch um sich rum und sprach so in die Kameras rein. Und dann irgendwann sind wir näher und näher an die Passportkontrolle gekommen. Da habe ich mich einfach umgedreht und gesagt, was machst du denn da? Ja, wir gehen hier unsere Produktion besuchen und so weiter. Und sonst so? Ja, und was machst du? Ja, wir bauen Läden und Architektur und so weiter. Ja, ja, ich habe da, eine Schwierigkeit. Ich habe da einen Mietvertrag unterschrieben und wir müssten in 3 Wochen aufmachen. Kannst du mir da helfen?
Witzig.
Und ja. Ich dachte, ja, das ist sportlich, aber kriegen wir hin. Ja. Haben dann auch wirklich in 3 Wochen aufgemacht.
Geil.
Also darum manchmal...
Sind Zufälle, ne?
Ja, sind Zufälle, aber dann gibt es ganz schön viele Zufälle. Also ich glaube, wenn man mit offenen Augen so durch die Welt geht, dann...
Offene Augen und Leute ansprechen.
Ja, ja, absolut. Kann ich jedem sagen. Zu viel ins Handy gucken, mehr mit Leuten sprechen, passieren gute Dinge. Ne?
Absolut.
Ja, super. Noch so eine abschließende Frage von uns, was Persönliches noch. Wenn du sitzt jetzt hier in Düsseldorf, hast du so einen heißen Restaurant-Tipp? Wo gehst du hin, wenn du gut essen gehen willst?
Kleine Hintergrundstory. Ich bin so ein Mühländlicher aufgewachsen und das total gerne. Und meine Mama hat einen Betrieb für Biogemüse. Insofern, wir beliefern ausgesuchte Restaurants und pflanzen dann auch für die wirklich Dinge an, die es sonst so nicht auf dem Markt gibt. Sei es die lila Karotte oder das Shiso-Blatt oder den Wasabi-Salat oder so weiter. Ich kann euch Lukas Jacobi empfehlen.
Mhm.
2023 von Lukas Jacobi. Ein unglaublich Geschmackserlebnis. Total toll. Und das habe ich selten so erlebt. Der hat auch noch 1-2 andere Konzepte und der macht wirklich einen fantastischen Job.
Ja, vielen Dank. Wenn wir mal ausprobieren, ne?
Ja. Guter Tipp. Wir haben dir jetzt einen Social-Media-Tipp gegeben. Restaurant-Tipp. Boah, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch eine Stunde weiter quatschen. Macht total Spaß. Wir kriegen aber hier gerade schon die Flagge gezeigt. Zeit ist mehr oder weniger vorbei. David, vielen Dank für deinen Besuch. War sehr interessant. Denn? Ich behaupte mal, es wird ein Follow-up geben. Es gibt viel, viel zu besprechen. Wo finden dich die Leute? Also bei LinkedIn, schwitzke.com am besten. Wo kann man Kontakt aufnehmen mit dir?
Ja, gern auch eine E-Mail schreiben. david.schwitzke@schwitzke.com. Über unsere Website einfach anschreiben.
Perfekt.
Herzlichen Dank fürs Kommen, David.
Vielen Dank, David.
Danke euch.
Danke.
Schönen Tag noch.
Danke. Ciao.
Ciao.